NDR Info. Echo des Tages.
Mit Bettina Nutz, guten Abend und willkommen. Und das sind unter anderem unsere Themen bis 19 Uhr. Der Castortransport durchquert Deutschland. Die Gegner protestieren und die Politiker kritisieren, je nach Standpunkt. Die CDU in Nordrhein-Westfalen, sie hat eine neue Führung. Und im Ausland, in Russland, wurde ein kritischer Journalist beinahe zu Tode geprügelt. Sowie Birma, dort beklagt die Opposition vor den morgigen Wahlen Manipulationen. Und zum Schluss dieser Sendung gibt es dann, wie immer, das Neueste vom Sport. Sie rollen, die 11 Castoren, mit ihrer brisanten Fracht auf Schienen durch Deutschland. Heute Mittag erreichte der hochradioaktive Brennstoffmüll die französisch-deutsche Grenze bei Kehl und setzt seine umstrittene Reise Richtung Gorleben in Niedersachsen seither fort. Am Zielort warten bereits Gegner und Polizei in Scharen. Dort ging es den ganzen Tag über hoch her. Das Wendland soll den größten Protest überhaupt erlebt haben heute. Rund 50.000 Demonstranten zählten die Veranstalter. Bislang blieb der Widerstand weitgehend friedlich, wie Katrin Riggert berichtet.
Es war die größte Protestkundgebung in der Geschichte der Castortransporte. Die Veranstalter sprechen von 50.000, die Polizei von mehr als 20.000 Menschen, die auf einem Feld bei Dannenberg ihrem Unmut über die schwarz-gelbe Atompolitik zum Ausdruck brachten.
Sackgasse! Atomenergie, so schnell wie möglich abschalten!
Ich bin gegen Atomkraft, weil die Endlagerlösung nicht geklärt ist. Es gibt keinen geeigneten Ort, wo man mit dem Atommüll bleiben kann. Und solange das nicht klar ist, ist es unverantwortlich.
Gerade jetzt vor dem Hintergrund Laufzeitverlängerung macht mich das wütend, ärgerlich.
Ja, weil ich einfach Atomkraft hasse und jeder darf halt seine Meinung vertreten. Und ich finde es wichtig, dass halt auch die Jugendlichen schon da mitmachen.
Unzählige gelbe und grüne Flaggen mit der Aufschrift Atomkraft, nein danke, verwandelten den Kundgebungsort in ein Fahnenmeer. Auf Transparenten stand zu lesen, Wendland gleich Bauernland, kein Atomklo. Oder an den Bundesumweltminister gerichtet, wir lassen uns nicht verröttgern. Von der Kundgebung gehe ein starkes Signal aus an die Bundesregierung, ihre verfehlte Atompolitik endlich zu stoppen, sagte die Vorsitzende der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg, Kerstin Rudeck.
Wir stehen heute hier alle zusammen, um sie damit nicht durchkommen zu lassen. Nicht durchkommen zu lassen mit dem Laufenlassen von Atomkraftwerken. Sie nicht durchkommen zu lassen mit einer billigen Lösung für hochradioaktiven Atommüll. Sie nicht durchkommen zu lassen mit Gorleben.
Der Vorsitzende der Umweltschutzorganisation Greenpeace International, Kumi Naido, forderte Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Umkehr auf. Stellen Sie die Atomkraftwerke schnellstmöglich ab, sagte er in Richtung der Bundeskanzlerin. Die bäuerliche Notgemeinschaft war mit mehreren Dutzend Traktoren zu der Kundgebung gekommen. Ihr Sprecher Klaas Kocholowitz fand deutliche Worte.
Im Wendland kämpft man seit 3 Generationen gegen Gorleben als Endlager und für den Atomausstieg. Jahrzehntelang wurden wir belogen. Jahrzehntelang wurden wir verarscht. Das lassen wir uns nicht mehr gefallen.
Abschalten!
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 Gorleben sei als Endlager ungeeignet. Die AKWs müssten sofort abgeschaltet werden. Das sei die Botschaft, die von der größten Protestaktion im Wendland nach Berlin gesendet werde, heißt es von den Anti-Atom-Initiativen. Insgesamt verlief die Demonstration friedlich. Nur am Rand der Kundgebung kam es bei einer Treckerblockade zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten. Polizeisprecher Kai Richter sagte, die Lage sei weitgehend ruhig.
Wir hatten jetzt hier den großen friedlichen Protest und gehen auch weiterhin von friedlichem Protest aus. Es sind einige Aktionen angekündigt, die zu Problemen führen könnten. Wir sind darauf eingestellt und werden auch konsequent gegen Straftaten vorgehen.
Es ist ja schon ein bisschen wie in einer Zeitmaschine. Atomproteste wie vor 30 Jahren. Katz-und-Maus-Spiel zwischen Demonstranten und Polizei, ob in Gorleben oder an der deutsch-französischen Grenze. Seit dem Start gestern aus der Wiederaufbereitungsanlage in La Hague musste der Zug mit der heißen Nuklearfracht immer wieder stoppen. Atomkraftgegner hatten sich an die Gleise gekettet. Die Behörden ihrerseits hielten die Route Richtung Deutschland einigermaßen geheim. Heute Mittag dann passierten die Castoren, überraschend für die Protestler, die Europabrücke bei Kehl. Martin Durm mit einem Rückblick auf diesen Protestsamstag.
Nur mal angenommen, das Ganze wäre ein Spiel, das Castor-Spiel, dann stünde es jetzt 1:1. Gestern Nachmittag hatten noch die Atomkraftgegner gepunktet, als sie sich in der Normandie an die Gleise schweißten und den Zug schon kurz nach seiner Abfahrt blockierten. Heute aber, am frühen Nachmittag, hat dann die Staatsgewalt gleichgezogen und bei Straßburg den zu erwartenden Widerstand an der deutsch-französischen Grenze einfach großräumig umfahren. Während nämlich 50 Kilometer weiter nördlich von Straßburg am Grenzübergang Lauterbourg fast 2000 Demonstranten die Gleise besetzten, Protestlieder sangen und sich auch noch zwei Aktivisten mit Eisenrohren an die Zuggleise schweißten, stellte die französische Staatsbahn SNCF einfach die Weichen um. Der Castor fuhr Richtung Kehl. Und die Kehler Polizei sah sich dort plötzlich mit dem Auftrag konfrontiert, ahnungslose Zugreisende vom Bahnsteig drängen zu müssen.
Ich vermute nicht, dass von denen Leute irgendwie jetzt welche aufs Gleis sitzen.
14.02 Uhr, da kommt der Zug. Vorneweg die Lok. Zwei Waggons voll Polizisten, die verwundert aus den Abteilfenstern schauen. Und dann die weißen Castor-Behälter, auf die unterwegs offenbar der eine oder andere rote Farbbeutel geworfen wurde. Der so heiß umkämpfte Castor, jeder der 11 Behälter vollgestopft mit 154 Tonnen Atommüll und 400 Grad heiß in ihrem Innern, da steht er plötzlich mitten im Kehler Bahnhof. Neben Georgis Grillbude und dem angeschlossenen Spielcasino Diamant, wo die Zocker gar nicht mitgekriegt haben, was da vor ihren Augen geschieht.
Was steht draußen?
Vor der Tür steht der Castor-Transport voll mit Radioaktivität.
Ja, das habe ich nicht mitbekommen. Es tut mir leid. Ha?
Radioaktivität.
Okay.
Radioaktivität, so, sagt ein Russlanddeutscher. Und nur ein rauchender Spieler aus Ex-Jugoslawien scheint die Lage am Kehler Bahnhof halbwegs zu erfassen. Das sei doch eine Katastrophe für die Menschheit, sagt er. Ein paar junge Franzosen warten derweil auf ihren Zug Richtung Straßburg. Der Castor, sagen sie, sei ihnen egal. Sie würden sich nur für Fußball interessieren. Und eine Frau mit sogenanntem Immigrationshintergrund regt sich auf, weil sie den Anschlusszug nach Mannheim nicht kriegt, wegen dem Castor. Eine Stunde lang steht er in Kehl, um dann weiterzufahren ins Wendland, wo ihn 50.000 entschlossene Demonstranten erwarten. Das Spiel geht weiter und ist doch tödlicher Ernst.
Soweit die Reportage von Martin Dohm. Bundesumweltminister Norbert Röttgen kritisierte inzwischen die Proteste der Castor-Gegner als verantwortungslos. Der Atommüll müsse sicher entsorgt werden, sagte er in Bonn. Eben dort ging es allerdings um den Transport von Botschaften. Norbert Röttgen wurde auf dem Parteitag der CDU in Nordrhein-Westfalen zum neuen Vorsitzenden gewählt mit über 92% der Stimmen. Botschaft 1 dabei, als Nachfolger von Jürgen Rüttgers will er mit so viel Zustimmung im Rücken die rot-grüne Minderheitsregierung möglichst bald ablösen. Botschaft 2, als Chef des stärksten Landesverbandes der Gesamtunion, muss Kanzlerin Merkel mit einem möglichen neuen Kronprinzen umgehen. Aus Bonn berichtet nun Stefan Lauscher.
Die nordrhein-westfälische CDU hat einen neuen Chef. Norbert Röttgen, 45 Jahre alt, Bundesumweltminister. Am vergangenen Wochenende war er als klarer Sieger aus der Mitgliederbefragung hervorgegangen. Bei der Wahl heute bekam er von den 640 Delegierten des Landesparteitags in Bonn einen überzeugenden Vertrauensvorschuss.
Auf Dr. Norbert Röttgen entfielen 589 Ja-Stimmen. Das sind 92,5%.
Als die 5 Stellvertreter bestimmte der Parteitag Karl-Josef Laumann, Armin Laschet, Michaela Noll, Ulla Heinen und, das ohne Zweifel eine Überraschung, den JU-Landesvorsitzenden Sven Vollmering, der das CDU-Urgestein Eckhard Uhlenberg aus dem Rennen warf. Einen deutlichen Dämpfer musste Oliver Wittke hinnehmen. Nur 70,3% Zustimmung für den neuen Generalsekretär der NRW-CDU ohne Gegenkandidat. Wittke war da wohl Blitzableiter für noch viel Unzufriedenheit in der Partei. Der neue Vorsitzende Norbert Röttgen präsentierte sich mit einer kämpferischen und zugleich nachdenklichen Rede. Sein Credo, wieder stark werden durch intensive Diskussion in der Partei, auf die Parteibasis hören und dann geschlossen kämpfen.
Wir können regieren in Nordrhein-Westfalen, wir wollen regieren wieder in Nordrhein-Westfalen und wir werden schnellstmöglich wieder in diesem Land regieren, weil wir auf diese Weise dem Land dienen wollen. Die anderen können es nicht, das haben sie nach wenigen Monaten gezeigt. Wir sollten uns an die Arbeit machen. Danke sehr.
In zentralen Themen der Landespolitik will Röttgen die CDU neu positionieren. Beispiel Energiepolitik, Beispiel kommunale Finanzen, Beispiel Schule. An der Vielfalt des Schulangebots will Röttgen aber nicht rütteln.
Wir lassen es nicht zu, dass die Hybris von sozialdemokratischen Bildungsideologen glaubt, Kinder gleich machen zu müssen. Wir respektieren sie in ihrer Vielfalt und darum wollen wir ein vielfältiges Schulsystem durchsetzen. Dafür kämpfen wir, meine Damen und Herren. Wenn es sein muss, gehen wir auf die Straße und kämpfen für die Vielfalt, weil es eine Grundsatzfrage ist.
Norbert Röttgen hat der Partei den Neuanfang versprochen. Die Erwartungen an ihn sind groß.
Von dem Neuanfang erwarte ich auf jeden Fall, dass durch die neuen Aktionen jetzt mit der Mitgliederbefragung die Basisstärke eingebunden wird.
Er muss Familienpolitik, Integration, er muss aber auch die Kommunen anpacken, weil das ist einer der wesentlichen Themenbereiche, weil wir brauchen starke Kommunen vor Ort.
Wir müssen jetzt endlich anfangen, mit der Regierung hart ins Gericht zu gehen. Ich glaube, die letzten Monate waren eben so, dass wir vor allen Dingen uns mit uns selber beschäftigt haben. Das muss jetzt vorbei sein.
Also für mich wäre es wichtig, Schule natürlich, Schule ist das Thema, Umwelt auf gar keine Frage und vor allen Dingen finde ich wichtig, dass er die Leute mitnimmt, dass er die Bürger mitnimmt, dass wir als CDU wieder ein Profil haben.
Der Parteitag heute, es war auch der Abschied für Jürgen Rüttgers aus der aktiven Politik. Fast 12 Jahre stand er an der Spitze der NRW-CDU. Aufzuhören, das fällt ihm schwer, das war heute mehr als deutlich zu hören.
Ich weiß auch, dass ich sicher nicht jedem gerecht geworden bin, aber ich habe mich bemüht. Und jetzt wünsche ich Norbert Röttgen und Karl-Josef Laumann, dass sie einen guten Start haben. Und ich wünsche mir von Herzen, dass die CDU, liebe Freunde, politische Heimat für alle bleibt. Und das tue ich deshalb, weil ich dieses Land liebe.
Der personelle Neuanfang in der nordrhein-westfälischen CDU ist heute vollzogen worden. Der schwierigere Teil, die inhaltliche Neupositionierung, die folgt erst noch.
Ein Bericht von Stefan Lauscher im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Bei den Liberalen an Rhein und Ruhr gibt es nun auch Bewegung in Personalangelegenheiten. Neuer Landeschef ohne Konkurrenz aus dem eigenen Lager wird wahrscheinlich Daniel Bahr, Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium. Und er wird dann auf Andreas Pinkwart folgen, der zurück in die Wissenschaft wechselt. Die Stadt Hohenmülsen liegt weiter weg in Sachsen-Anhalt und hat sich tapfer gewehrt. Gewehrt dagegen, unfreiwillige Gastgeberin eines Sonderparteitages der Rechten zu sein. Ohne Erfolg, muss man sagen. Die Menschen im Ort mussten den heutigen Vereinigungsparteitag von NPD und DVU dulden. Mein Kollege Wolfgang Kappust hat sich in Hohenmülsen umgehört.
Die rechtsextremistische NPD und die Deutsche Volksunion DVU haben bisher kaum Wahlerfolge einfahren können. Nur in Sachsen und in Mecklenburg-Vorpommern konnte die NPD in die Landtage einrücken. Die DVU ist ziemlich bedeutungslos, stark überaltert und verliert ständig Mitglieder. Bisher haben beide gegeneinander gekämpft und sich am rechten Rand die Stimmen gegenseitig weggenommen. Als neue Partei soll es die NPD, die Volksunion geben. NPD-Chef Udo Vogt.
Das Volk könnte sich zur Wehr setzen, wenn endlich die Zersplitterung im nationalen Lager aufhört und wir künftig mit einer deutschen Stimme sprechen.
Die NPD hat 6.800 Mitglieder, die DVU etwa 4.000. Die neue Partei wird aber nicht 11.000 Mitglieder haben, sondern weniger. Denn nicht alle DVUler wollen den Zusammenschluss. Sie trauern den alten Zeiten mit dem Ex-DVU-Chef nach, dem Münchner Multimillionär Gerhard Frey. Bei dem war die DVU mit fast 1 Million Euro verschuldet. Die hat Frey nun der DVU gespendet. Bei den Landtagswahlen im nächsten Jahr will die neue NPD die 5%-Hürde überspringen, besonders im März in Sachsen-Anhalt. Die NPD konnte den Parteitag im Bürgerhaus von Hohenmülsen erst abhalten, nachdem das Oberverwaltungsgericht von Sachsen-Anhalt dafür grünes Licht gegeben hat. Der Bürgermeister wollte die städtische Halle nicht vermieten. Er will die Rechtsextremisten nicht in seiner Stadt haben. Hans-Dieter von Fintel.
Ich weiß natürlich auch, wenn die Partei zugelassen ist. Wir wollten es trotzdem versuchen. Also wenn es nach mir ginge, ich würde diese Partei verbieten lassen.
Die Richter haben ihre Entscheidung damit begründet, dass auch andere Parteien das Haus genutzt haben und die NPD dasselbe Recht hat, solange die Partei nicht verboten ist. Gleichzeitig zum Parteitag gab es auf dem Marktplatz von Hohenmölsen ein Fest unter dem Motto Bunte statt Braune. Ein breites Bündnis aus Parteien, Gewerkschaften, Vereinen und den Kirchen hatte dazu aufgerufen. Pfarrer Thomas Wisch.
Wir halten diese für sehr gefährlich, vor allen Dingen für menschenverachtend, rassistisch und antisemitisch. Das war der Ausgangspunkt, dass wir uns da einig waren und dass eine ganz klare Richtung war, wir wollen uns dagegen verwehren und wollen das gemeinsam tun.
Zum Auftakt der Kundgebung auf dem Markt rief auch Sachsens Anhaltsministerpräsident Wolfgang Böhmer zum Kampf gegen Rechtsextremismus auf.
Und wir gehen thematisch ins Ausland. In Russland ist er bekannt als kritischer Journalist, als Reporter der Tageszeitung Kommersant, Oleg Kaschin. Kaschin wurde in der vergangenen Nacht wie andere russische Journalisten vor ihm Opfer brutaler Gewalt. Unbekannte schlugen ihn krankenhausreif, jetzt liegt Kaschin im künstlichen Koma. Für seine Kollegen hängt die Tat eindeutig mit seinem Beruf zusammen. Präsident Medvedev forderte inzwischen eine lückenlose Aufklärung des Verbrechens. Mehr Informationen nun aus Moskau. Von Stefan Lack.
Unbekannte Täter hatten den angesehenen Journalisten Oleg Kaschin in der Nacht vor seiner Wohnung in Moskau brutal zusammengeschlagen. Der 30-jährige Reporter erlitt einen mehrfachen Kieferbruch und eine Gehirnerschütterung. Ihm wurden beide Beine gebrochen, auch seine Finger wurden verletzt. Nach einer Notoperation wurde Kaschin in ein künstliches Koma versetzt. Der Journalist arbeitet für die russische Tageszeitung Kommersant. Regelmäßig hatte er in seinen Artikeln auf Schwachstellen im politischen System Russlands aufmerksam gemacht. Noch vor kurzem berichtete er über Proteste gegen einen umstrittenen Autobahnbau durch ein Waldstück bei Moskau. Der Angriff auf Kaschin wurde von Menschenrechtlern und Journalisten scharf verurteilt. Der Chefredakteur des Kommersant, Michailin, sah einen direkten Zusammenhang zwischen der Bluttat und der Tätigkeit Kaschins und sprach von einem ungeheuren Verbrechen. Die Grande Dame der russischen Menschenrechtsbewegung, Lyudmila Alexejewa, meinte, Russland sei weder ein Rechtsstaat noch demokratisch, solange Reporter eingeschüchtert und verprügelt würden. Auch Präsident Medvedev meldete sich zu Wort und forderte die Bestrafung der Täter. Er befahl Innenminister Nurgaliyev und Generalstaatsanwalt Scheiker, den Fall mit höchster Priorität zu behandeln. Es wurden Ermittlungen wegen versuchten Mordes eingeleitet. Zuvor hatte Medvedev überraschend ein Gesetz zur Einschränkung der Versammlungsfreiheit gestoppt. Er legte sein Veto ein, nachdem das Gesetz bereits von beiden Parlamentskammern verabschiedet worden war. Medvedev begründete den Schritt damit, dass es dem in der Verfassung verankerten Demonstrationsrecht widersprechen würde. Nach dem Gesetz hätte beispielsweise niemand eine Kundgebung beantragen können, der bereits wegen der Organisation unerlaubter Versammlungen vorbestraft ist. Russische Bürgerrechtler begrüßten den Schritt des Präsidenten. Doch um das Versammlungsrecht war es für sie in der Vergangenheit nicht gut bestellt. Regelmäßig wurden Demonstrationen von Kreml-Kritikern verboten. Doch es gibt auch Anzeichen für mehr Liberalität. Am vergangenen Wochenende durften Regierungsgegner erstmals seit langem wieder eine genehmigte Demonstration abhalten. Unter dem neuen Moskauer Bürgermeister Sobjanin wurde kürzlich eine Kundgebung von Homosexuellen erlaubt, ebenfalls ein Novum. Beobachter spekulieren nun, ob Medvedevs Veto gegen die Einschränkung der Versammlungsfreiheit auf eine neue Offenheit im Kreml hindeuten könnte.
Soweit die Informationen von Stefan Lack aus Moskau. Birma liegt in Südostasien und wird seit 1962 von Militärs regiert. Sie waren es auch, die das Land in Myanmar umbenannten. Zu glauben, in einer Militärdiktatur würde es bei Wahlen mit rechten Dingen zugehen, ist ungefähr so, als glaubte man auch an den Weihnachtsmann. Vor 20 Jahren musste Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi ihren Glauben an demokratische Spielregeln aufgeben. Ihr damaliger Wahlsieg wurde von den Machthabern in Uniform nicht anerkannt. Morgen wird das Wahlexperiment nach 20 Jahren wiederholt und jetzt schon von Kritikern als Farce bezeichnet. Bernd Muschborowska erklärt, warum.
Schon vor dem offiziellen Wahltermin gab es in Birma offenbar Manipulationen und Wahlbetrug. Oppositionelle, Dissidenten und Exil-Birmaner warfen dem Militärregime vor, bei den ersten Wahlen seit 20 Jahren zugunsten der von der Junta gestützten Partei USDP Einfluss zu nehmen. Soldaten und Staatsbedienstete seien dazu gedrängt worden, schon im Vorfeld ihre Stimme abzugeben. Und das unter den Augen ihrer Vorgesetzten, beklagte ein Lehrer aus Rangoon, der seinen Namen nicht genannt haben möchte.
All
Alle Staatsbedienstete mussten schon vor dem Wahltag ihre Stimme abgeben. Die Mitarbeiter einer Behörde mussten antreten und dann alle gemeinsam den Stimmzettel ausfüllen. Und die Vorgesetzten haben zugesehen, bei welcher Partei sie das Häkchen gemacht haben. Erst vor wenigen Wochen hatte das Militärregime die Flagge des Landes geändert. Statt Rot und Blau trägt sie jetzt die Farben Hellgrün, Dunkelgrün und Rot, entsprechend den Farben der USDP. Die neuen Farben des Staates sind deshalb auf den Wahlzetteln neben dem Feld zu sehen, an dem für die Partei der Militärs das Häkchen gemacht werden soll. Auch die Nationalhymne wurde kurzfristig geändert und sogar der Name des Landes. Birma heißt jetzt Republik der Union von Myanmar. Win Thin, ein Mitglied der früheren Oppositionspartei Nationale Liga für Demokratie, NLD, schüttelte nur den Kopf, als die Änderungen im staatlichen Fernsehen bekannt gegeben wurden. Ich weiß auch nicht, was das soll. Vielleicht hat das mit der Astrologie zu tun. Vielleicht hat es auch andere Gründe. Was auch immer der Grund gewesen sein mag, sie haben damit ihre eigenen Gesetze gebrochen. In den staatlichen Medien des Landes wird seit Wochen sehr einseitig über die bevorstehenden Wahlen berichtet. Die Oppositionsparteien und Kandidaten würden überhaupt nicht erwähnt, sagte Zaw Win, ein Menschenrechtsaktivist im Exil, dessen Organisation Memo 98 die Medienberichterstattung in seiner Heimat Birma genau beobachtet und auswertet. Die Militärregierung manipuliert die Medien im Land. Es wird fast ausschließlich über die Kandidaten der Militärs berichtet. In den staatlichen Medien kommen nur drei Politiker vor: Junta-Chef General Tan Shwe, der Premierminister Thein Sein und der Chef der Wahlkommission Thein Saw. Als gäbe es keine anderen. Wir sind sehr enttäuscht über diese Manipulation. Von journalistischen Standards kann keine Rede sein. Das umstrittene Wahlgesetz und zahlreiche Vorschriften für die Durchführung der Wahl haben nach Ansicht vieler Oppositioneller dazu geführt, dass ein deutlicher Sieg der Militärs als sicher gilt. Weil für die Registrierung eines Kandidaten eine Gebühr von 500 US-Dollar bezahlt werden musste, haben alle Oppositionsparteien zusammen nur 650 Kandidaten aufstellen können. Die beiden Parteien der Militärs haben zusammen mehr als 2200 Kandidaten.
Und über die Wahlen in Myanmar, in Birma, werden wir natürlich morgen weiter berichten. Ich bin dann mal da, hat der Papst nicht gesagt, sondern er hat es einfach getan. Er ist nämlich zum Zielpunkt aller Pilger in Europa gereist, ins spanische Santiago de Compostela. Zehntausende empfingen Benedikt XVI. Heute rund um die berühmte Kathedrale, obwohl der Katholizismus in Spanien längst nicht mehr das ist, was er einmal war. Die Krise der katholischen Kirche, ausgelöst durch die bekannt gewordenen Missbrauchsfälle, ist auch in Spanien nicht ohne Folgen geblieben. Aus Santiago de Compostela hören Sie Eindrücke von unserem Korrespondenten Tilman Kleinjung.
Papst Benedikt XVI. Wollte heute einer von vielen sein, einer von vielen tausend Pilgern, die Santiago de Compostela besuchen.
Vengo come peregrino.
Ich komme als Pilger in diesem heiligen Jahr von Compostela und bringe im Herzen die gleiche Liebe mit, die den heiligen Apostel Paulus antrieb, seine Reisen zu unternehmen, wobei er den Wunsch hatte, auch Spanien zu erreichen.
Anciano ligar también a España.
In Santiago sagen Bilder mehr als große Worte. In der Kathedrale der Stadt hat sich Papst Benedikt den braunen Umhang des Compostela-Pilgers mit der Jakobsmuschel über die Schultern gezogen. Er betet vor dem Grab des Apostels in der Krypta und umarmt dessen Statue auf dem Altar. Der Schluss dieses kurzen Ritus ist besonders eindrucksvoll. Papst Benedikt entzündet ein gewaltiges Weihrauchfass, das anschließend quer durch das gesamte Kirchenschiff geschwenkt wird. All das soll zeigen, der Jakobsweg ist mehr als nur eine spannende und anstrengende Wanderung. Pilgern heißt nicht einfach irgendeinen Ort aufsuchen, um seine Naturschönheiten, Kunstschätze oder seine Geschichte zu bewundern. Pilgern bedeutet vielmehr, aus uns herauszutreten, um Gott dort zu begegnen, wo er sich offenbart hat. 200.000 Menschen sollen es sein, die heute nach Santiago gekommen sind, um den Papst zu erleben. Aus der Nähe oder etwas aus der Ferne. Am Platz hinter dem Dom, wo das galizische Fernsehen für die Direktübertragung eine große Leinwand aufgebaut hat. Wir wollen nicht, dass über konservativ oder progressiv gestritten wird. Das sind Themen, die nicht zählen. Er ist vor allem der Stellvertreter Christi. Die katholische Kirche ist eins und darin unterstützen wir den Papst. Wir kümmern uns nicht um diese Streitigkeiten, denn er verkörpert Christus. So begeistert der Empfang des Papstes auf der einen Seite ist, so heftig sind auch die Gegenreaktionen. Radikale Kirchengegner nutzten den Besuch des Papstes in Santiago, um zu demonstrieren. In der Nacht kam es sogar zu kleineren Auseinandersetzungen mit der Polizei, berichten diese beiden deutschen Besucherinnen.
Also ich glaube, es ist wirklich was Besonderes, aber was wir jetzt auch so in den letzten Tagen mitbekommen haben, ist, dass es sich wirklich relativ spaltet. Ne? Also die Befürworter und halt wirklich auch die Gegner, ne? Die hier auch also richtig, richtig krass abgehen, was wir jetzt von Spanien oder halt den südlichen Ländern nicht gedacht hätten, weil die ja eigentlich alle sehr katholisch sind.
Ja, viele Gegendemonstranten und sehr viele Veranstaltungen, sehr viele Graffitis an den Wänden überall.
In der Auseinandersetzung mit einer spanischen Gesellschaft, die immer säkularer wird, erhofft sich die katholische Kirche Rückendeckung vom Papst. Der Erzbischof von Santiago, Julián Barrió. In diesem Moment nicht geringer Ungewissheit, aber großer Hoffnung, bitten wir Eure Heiligkeit um Fürsprache beim Apostel Jakob, dass von hier, von Santiago, die Hoffnung zurückklingt. Der Pilger als Hoffnungsträger. Nur noch 52% der jungen Spanier zählen sich zur katholischen Kirche.
Und morgen reist der Papst weiter nach Barcelona. Marc Eschweiler ist jetzt auch da, und zwar hier im Studio mit allen neuen und wichtigen Informationen vom Sport an diesem Samstag. Erstmal geht's um Fußball. In der ersten Fußball-Bundesliga standen am Nachmittag 5 Partien des 11. Spieltages auf dem Programm. Unter anderem hatte Mainz 05 die Chance, wieder Tabellenführer zu werden. Haben Sie es denn geschafft?
Nein, weil sie verloren haben. Mainz 05 unterliegt beim SC Freiburg mit 0:1. Das Tor des Tages für die Breisgauer erzielte Goalgetter Cissé per Foulelfmeter. Mainz bleibt trotz der Niederlage Zweiter. Freiburg verbessert sich auf Platz 8. Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern München trennten sich im torreichsten Spiel des Tages 3:3. Philipp Lahm schaffte für den Rekordmeister in der 84. Minute den Ausgleich. Gladbachs Trainer Michael Fronzek war zufrieden mit seiner Mannschaft.
Dass du dann nach der momentanen Situation dann so zurückkommst gegen Bayern München, das denke ich nicht alltäglich. Was natürlich gefehlt hat, waren die letzten Minuten, das noch irgendwie über die Zeit zu kriegen. Ich denke, dass der Mannschaft ein großes Stück Respekt zugesteht, nach so einer schlechten ersten Halbzeit dann wieder zurückzukommen.
Die Bayern hatten zur Pause 2:1 geführt, Schweinsteiger einen Elfmeter verschossen und dazu hatten die Bayern noch 2 Lattentreffer. Gladbach also im Glück und bleibt aber trotz des Punktgewinns Tabellenletzter. Die Bayern rutschen auf Platz 9 ab. Die weiteren Ergebnisse: Frankfurt gewinnt 3:1 gegen Wolfsburg. Theofanis Gekas, im Moment Torschützenkönig in der Bundesliga, erzielte einen Doppelpack. Der Hamburger SV schlug die TSG Hoffenheim 2:1. Der 1. FC Nürnberg gewann 3:1 gegen den 1. FC Köln. Gestern hatte Schalke beim 3:0 gegen St. Pauli den ersten Heimsieg der Saison geschafft. Morgen spielt Spitzenreiter Dortmund in Hannover. Leverkusen empfängt Kaiserslautern und Stuttgart trifft auf Bremen.
Von der ersten jetzt in die zweite Bundesliga, da gab es ja nicht nur heute 2 Spiele, sondern auch 2 Trainerentlassungen.
Ja, beim tabellenletzten Arminia Bielefeld und beim vorletzten FC Ingolstadt. Beide haben die Notbremse gezogen. Bielefeld setzte Trainer Christian Ziege nach der 0:3-Pleite am Nachmittag beim FC Augsburg vor die Tür.
Meine Arbeit ist hier beendet und was natürlich für mich schade ist, weil ich sehr viel investiert habe, aber das ist nun mal das Geschäft. Wenn du nach 11 Spielen 4 Punkte hast, dann ist klar, dass dann irgendwann auch mal der Trainer zur Disposition steht.
Wer Nachfolger des ehemaligen Nationalspielers in Bielefeld wird, ist noch unklar. Und der FC Ingolstadt trennte sich nach der gestrigen 1:2 Niederlage gegen Cottbus heute von Trainer Michael Wiesinger. Besser verlief der 11. Spieltag für den MSV Duisburg. Die Zebras gewannen 2:0 gegen Greuther Fürth und kletterten in der Tabelle wieder auf Platz 3.
Ja, und jetzt geht's auf die Straße bzw. auf die Piste. In der Formel 1 kann an diesem Wochenende eine Vorentscheidung um den WM-Titel fallen. Das vorletzte Rennen der Saison steigt in Sao Paulo. Wie ist das Qualifying in Brasilien ausgegangen?
Mit einer kleinen Sensation, denn die Pole Position hat sich Nico Hülkenberg geholt. Der 23-Jährige aus Emmerich fuhr in seinem Williams auf dem Kurs in Brasilien fast eine Sekunde schneller als die Konkurrenz.
Natürlich eine sehr schöne Überraschung, wo, glaube ich, keiner heute mit gerechnet hat. Habe ich einfach alles gegeben. Die letzte Runde war ziemlich super, ohne Fehler. Die erste Pole ist natürlich was Besonderes, gerade speziell hier und heute. Und einfach sprachlos und freue mich jetzt auf morgen aufs Rennen.
Zweiter wurde Sebastian Vettel im Red Bull, dritter sein Teamkollege Mark Webber. WM-Spitzenreiter Fernando Alonso geht von Position 5 aus ins Rennen. Sebastian Vettel muss morgen mindestens einen Punkt mehr holen als Alonso, um noch eine Chance auf den WM-Titel zu haben. Von der Formel 1 zum Eishockey, der Tabellenletzte der deutschen Eishockeyliga, die Kölner Haie haben ihren Trainer und Manager Bill Stewart entlassen. Morgen im Heimspiel gegen den EHC München wird der bisherige Co-Trainer Niklas Sundblatt hinter der Bande stehen. Und noch nach Neuseeland, dort laufen die Ruderweltmeisterschaften. Die Bilanz der deutschen Boote fällt bislang sehr enttäuschend aus. In der Nacht hat aber der Deutschlandachter die Möglichkeit, eine weitere Goldmedaille für Deutschland zu holen. Zudem bestehen heute Nacht noch Medaillenchancen im Doppelzweier der Männer und Frauen.
Also da kann man noch Daumen drücken. Dank an Marc Eschweiler. In diesem Echo des Tages im Namen des gesamten Teams verabschiedet sich Bettina Nutz. Ihnen noch einen angenehmen Samstagabend.